Wenn ich sage, dass Ehrenamt wichtig ist für unsere Gesellschaft, dann muss ich auch darauf schauen, dass es eben nicht ausgebeutet oder instrumentalisiert wird.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Der Begriff Ehrenamt sagt euch bestimmt allen etwas. Gerade nach der Schule wollen viele Jugendliche ein freiwilliges soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst machen. Das Ehrenamt soll der Gesellschaft dienen. Aber gibt es daran nur gute Aspekte? Ich bin Henriette, Jugendreporterin bei Salon 5 und genau das besprechen wir heute in diesem Podcast mit Soziologin Tine Hauptner. Ja, hallo Tine, stell dich doch gerne einmal vor. Was machst du so? Wer bist du?
Hallo Henriette, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Soziologin, ich bin Arbeitssoziologin vor allem und beschäftige mich überwiegend mit dem Verhältnis von Arbeit und sozialer Ungleichheit. Und zu finden bin ich an der Universität Bielefeld, an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften, wo ich als Juniorprofessorin die qualitativen Methoden unterrichte. Und wenn ich sage, dass ich mich vor allem mit Arbeit und sozialer Ungleichheit beschäftige, dann heißt das, dass Arbeit für mich als Arbeitssoziologe nicht bloß die bezahlte Lohn- oder Erwerbsarbeit ist, sondern Arbeit ist ganz, ganz viel. Und das Ehrenamt oder das bürgerschaftliche Engagement zähle ich auch dazu, denn auch das ist eine Form von Arbeit, eine Form von freiwilliger Arbeit.
Okay, ja, nochmal genauer, was geht überhaupt alles als Ehrenamt und in welchen Bereichen kommt es vor allem vor?
Genau, unter Ehrenamt oder bürgerschaftlichem Engagement, wie das seit den späten 90er Jahren, vor allem seit 1999 und der berühmten Enquete-Kommission für bürgerschaftliches Engagement genannt wird, versteht man eine Tätigkeit, die überwiegend unentgeltlich, freiwillig im öffentlichen Raum mit Gemeinwohlbezug verrichtet wird, häufig auch kooperativ, also mit anderen Menschen zusammen. Und meistens unterscheidet man dabei so 7 verschiedene Bereiche, wo man das Ehrenamt oder das bürgerschaftliche Engagement trifft. Also das zum Beispiel das politische Engagement, das ist das Engagement für Parteien zum Beispiel. Es gibt das soziale Engagement, zum Beispiel für Pflegebedürftige, für Menschen mit Behinderung oder für Familien oder Kinder. Es gibt das Engagement in Vereinen, in Verbänden und in Kirchen oder in öffentlichen Funktionen, wenn wir zum Beispiel an die Schöffen denken. Es gibt aber auch Bereiche, wo man meistens von informellem Engagement spricht. Das sind so Formen von gegenseitiger Hilfe und Unterstützung, wie in der Nachbarschaftshilfe zum Beispiel. Aber auch die Selbsthilfe wird dazu gezählt. Und schließlich gibt es auch Engagement in und von Unternehmen. Das sind so die 7 Bereiche, die man häufig unterscheidet.
Und welche Menschengruppen machen so am meisten Ehrenämter? Kann man das so sagen?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Es gibt seit vielen Jahren auch statistisch repräsentative Untersuchungen zum Ehrenamt in regelmäßigen Abständen, wie den Freiwilligen-Survey zum Beispiel. Und im Moment ist es so, dass wir einen sehr hohen Anteil an Engagierten haben, der auch in den letzten 20 Jahren gestiegen ist oder zumindest auch seit vielen Jahren auf dem hohen Plateau ist und fast 40% der Wohnbevölkerung in Deutschland, also der Menschen ab 14 Jahren, engagiert sich freiwillig, was sehr, sehr viel ist, was fast 29 Millionen Menschen sind oder 2/5 der Wohnbevölkerung in Deutschland. Und hier kann man ziemlich deutliche Trends sehen. Also Menschen mit höherer Bildung zum Beispiel engagieren sich sehr viel häufiger. Es gibt aber zum Beispiel, was die Geschlechter angeht, kaum noch signifikante Unterschiede. Also früher haben sich häufig vor allem Männer engagiert. Das ist seit einigen Jahren, so seit 2019 ungefähr, nicht mehr so. Also Männer und Frauen, könnte man sagen, engagieren sich gleichermaßen. Das betrifft zum Beispiel auch den Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland. Der ist auch kaum noch wahrnehmbar. Also sowohl im Osten als auch im Westen engagieren sich sehr viele Menschen. Im Osten ein bisschen weniger als im Westen, aber das fällt eben kaum noch ins Gewicht. Im ländlichen Raum ist das Engagement ein bisschen höher als in den Städten, aber auch nur ein bisschen. Und wenn wir uns die Altersgruppen angucken, sind insbesondere die Menschen zwischen 30 und 49 Jahren besonders engagiert, zumal wenn sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Und einen besonders starken Anstieg in den letzten Jahren, auch seit 2019, hat es vor allem bei den 65-Jährigen und den älteren Leuten gegeben. Also das ist sozusagen die Gruppe, bei der am meisten das Engagement zunimmt. Bei den jüngeren Leuten sind das vor allem die Abiturientinnen, die sich engagieren. Aber die haben natürlich auch mit Bildungszeit und Schule und Verpflichtung und so weiter vielleicht nicht ganz so viel Zeit wie andere. Genau, das könnte man sagen. Am wenigsten engagieren sich Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete und Menschen mit geringer Bildung in Deutschland.
Und was sind Ihrer Meinung nach die positiven Seiten des Ehrenamts?
Da gibt es eigentlich ganz, ganz viel. Also wenn wir uns das jetzt erstmal auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene angucken, würde ich sagen, hat das Engagement sowas wie eine Seismographenfunktion. Also das Engagement erkennt, wo brennt es in der Gesellschaft, wo sind Lücken, wo muss geholfen werden, wer braucht Unterstützung. Und insofern ist das Engagement ganz wichtig, natürlich einmal auch, um unsere Demokratie zu stützen, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber eben auch, um auf gesellschaftliche Probleme hinzuweisen. Auf einer subjektiven Ebene oder einer, ja, man könnte sagen, einer individuellen Ebene ist das Engagement sehr, sehr positiv zu bewerten, weil es bei den Menschen in der Regel mit Muße, mit viel Freiheit in der Handlung verbunden ist, weil es auch soziale Geselligkeit fördert, weil es gut für die Gesundheit ist, nachweisbar, weil es die Lebensqualität erhöht. Also es bringt den Menschen auch gefühlt sozusagen etwas. Es kann ihr Wohlbefinden steigern. Ja. Also erstmal sieht das alles ganz toll aus, wenn wir über Engagement sprechen. Es hilft der Gesellschaft und es tut den Einzelnen gut.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das klingt ja erstmal sehr positiv alles. Das Ehrenamt ist dann ja scheinbar erstmal was Gutes. Was ist denn deine Kritik am Ehrenamt?
Ja, meine Kritik am Ehrenamt ist, dass es eben nicht nur aus diesen Gründen, sondern durchaus auch aus politischen Gründen immer ganz, ganz stark positiv besetzt wird. Alles, was mit Ehrenamt zu tun hat, seit vielen Jahren. Und das hat auch damit zu tun, dass wir vor allem seit Ende der 90er Jahre in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern sehen können, dass das Engagement ganz stark vom Staat auch politisch unterstützt und ausgebaut wird. Es wird ganz stark professionalisiert. Es wird zum Teil auch gegen Geld, zum Beispiel mit Aufwandsentschädigungen, entgolten. Also man sieht seit den späten 90er Jahren, der Staat, der Wohlfahrtsstaat hat ein Interesse daran, dass sich Menschen freiwillig engagieren in verschiedenen Bereichen. Das kann man natürlich auch total nachvollziehen. Was ich untersucht habe in den letzten Jahren, auch zusammen mit meiner Kollegin Silke van Dijk, ist, dass das Engagement eben auch in bestimmten Bereichen zu einem Lückenbüßer wird. Und das hat viel damit zu tun, dass sich der Sozialstaat verändert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und dass wir zum Beispiel in bestimmten sozialen Bereichen, vor allem die ich untersucht habe, das ist zum Beispiel die Pflege, die Altenpflege, es ist aber auch die soziale Arbeit, da haben wir es mit Bereichen zu tun, die unter ganz starkem Kostendruck stehen, in denen es ganz starken Personalmangel gibt. Und hier ist es schon so, dass das Engagement Lücken füllt, dass es zum Teil für Fachkräfte einspringt. Und das tut dem Engagement nicht gut. Das tut auch den Engagierten selbst nicht gut, weil sie eben überfordert zu werden drohen.
Sehen Sie das Ehrenamt dann auch als eine Art Ausbeutung von Arbeitskräften?
Das würde ich schon sagen. Und mit dieser Kritik, also es gibt nicht so viele Leute, die das kritisieren jetzt in der Wissenschaft. Das finde ich mal ein bisschen schade, weil ich finde, es ist ein Teil dessen, das Ehrenamt ernst zu nehmen. Wenn ich das Ehrenamt ernst nehme und auch die Interessen der Engagierten und wenn ich sage, dass Ehrenamt wichtig ist für unsere Gesellschaft, dann muss ich auch darauf schauen, dass es eben nicht ausgebeutet oder instrumentalisiert wird. Und ich würde schon sagen, dass in Bereichen, die zum Beispiel eben unter Kostendruck stehen, unter hohem Sparzwang, wo es nicht genug Fachkräfte zum Beispiel gibt, die Altenpflege ist leider ein sehr schönes Beispiel dafür, dann würde ich sagen, wenn da Freiwillige in die Bresche springen und Pflegebedürftige versorgen und zum Teil auch medizinische Verrichtungen übernehmen, für die sie nicht qualifiziert sind, für die sie nicht bezahlt werden, dann würde ich schon sagen, haben wir es mit einer Ausbeutungsdynamik zu tun. Und das finde ich sehr problematisch. Das tut sowohl sozusagen den Pflegebedürftigen nicht gut, als auch den Engagierten nicht, hilft niemandem und es wird vor allem das Problem des Fachkräftemangels in der Pflege überhaupt nicht beheben. Denn auch die Fachkräfte sehen sozusagen den Einsatz von freiwillig Engagierten in der Pflege durchaus kritisch und sagen dann, na, die nehmen uns die schönen Sachen weg. Ja? Also wir haben in den letzten Jahren in unserer Forschung auch mit Pflegekräften gesprochen, genau über dieses Thema, und die sind da durchaus gespalten.
Also die Freiwilligen übernehmen dann auf jeden Fall eine Art Verantwortung von anderen Arbeitskräften, die eigentlich sozusagen von denen übernommen werden sollte.
Ganz genau. Ne? Ein anderer Bereich ist zum Beispiel auch die schulische Ganztagsbetreuung. Da gibt es zum Beispiel in Baden-Württemberg ein Programm, das auch vom Land finanziert wird. Und da ist es so, dass Freiwillige zum Beispiel an den Schulen eigentlich dafür da sein sollen, am Nachmittag bei der Hausaufgabenbetreuung für SchülerInnen mit unterstützend zu wirken. Aber weil so viel Lehrermangel ist, weil so viel Personalausfall ist, springen die schon auch ein und fangen ganze Schulklassen auf. Und das ist natürlich problematisch, weil wir haben es hier mit Freiwilligen zu tun und eben nicht mit ausgebildeten Fachkräften und LehrerInnen. Ne? Das heißt, meine Kritik ist, wenn Freiwillige in diese Lücken springen, dann haben wir es nicht nur mit einer ökonomischen Ausbeutung zu tun, würde ich sagen, weil hier Freiwillige unentgeltlich die Arbeit von Fachkräften übernehmen, sondern wir haben es auch mit einem professionellen Problem zu tun. Also es ist eine Form von Abwertung von Berufsarbeit und eine Deprofessionalisierung, würde man in der Soziologie sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und einige Bereiche würden ja vermutlich ohne Ehrenamtliche gar nicht mehr richtig funktionieren. Welche Alternativen schlägst du denn da vor, um gesellschaftliche Aufgaben zu bewältigen, die jetzt oft durch Ehrenamtliche getragen werden?
Ja, das ist eine ganz schwer zu beantwortende Frage tatsächlich, weil das eine sehr komplexe Problematik ist. In den Bereichen, die ich jetzt angesprochen habe, ne, die soziale Arbeit zum Beispiel, auch die Unterstützung zum Beispiel von armutsbetroffenen Menschen bis hin eben zur schulischen Ganztagsbetreuung, über die Altenpflege und so weiter. Das sind Bereiche, wo man überlegen muss, warum es hier zum Beispiel dazu kommt überhaupt, dass Freiwillige in diese Lücken sozusagen ja, einspringen müssen. Ne? Das hat was mit den Gründen des Personalmangels zu tun. Das hat viel damit zu tun, dass diese Bereiche unter hohem Kostendruck stehen. Das hat viel damit zu tun, dass wir einen demografischen Wandel haben und so weiter. Ne? Aber ich würde schon sagen, wichtig ist, auf der einen Seite die sozialen Berufe zum Beispiel stärker aufzuwerten, das heißt, sie besser zu bezahlen, aber auch die Professionsstandards zum Teil anzuheben, sich zu überlegen, wie können wir diese Berufe weiter aufwerten und attraktiv machen für Menschen, die als Fachkräfte in den Berufen arbeiten wollen. Und dann vor allem sich darüber auszutauschen, wo die Grenzen sind. Also ich bin überhaupt nicht dagegen, dass sich Engagierte in diesen Bereichen engagieren. Das ist ganz toll und ist auch sozusagen zum Beispiel für Pflegebedürftige ganz toll, wenn man jemanden hat, der einen sozusagen nicht nur medizinisch-pflegerisch versorgt, sondern der sich zum Beispiel auch noch Zeit nimmt, vielleicht ein Kartenspiel zu spielen oder so. Das müssen Fachkräfte nicht alles übernehmen. Wichtig ist aber, dass es in dieser Zusammenarbeit zwischen Freiwilligen und Fachkräften eben nicht zu Verdrängungseffekten kommt, ja, sondern dass das Engagement wirklich das machen kann, was es gut kann. Und das ist eben eine freiwillige Tätigkeit, die selbstbestimmt ist, die autonom ist, wo die Freiwilligen auch immer sagen können, jetzt reicht's mir, jetzt möchte ich das nicht mehr machen. Ne? Und eine Tätigkeit, die sie nicht überfordert. Und dafür muss man an sehr, sehr vielen Stellschrauben in der Gesellschaft drehen. Also wenn wir uns den Bereich der Pflege angucken, müssen wir zum Beispiel darüber nachdenken, dass die Pflegeversicherung vielleicht umgestaltet werden muss, weil sie eben zu wenig der anfallenden Kosten übernimmt in unserer Gesellschaft. Und das heißt, weil die Pflegeversicherung so ist, wie sie ist, haben wir ein großes Kostenproblem in der Pflege. Und um das zu beheben, brauchen wir eine neue Form der Pflegeversicherung. Das heißt, wir haben sozusagen in ganz verschiedenen Bereichen ganz viele Schrauben, an denen wir drehen müssten. Und was ich immer finde als so eine kleine Übung auch im Alltag ist, dass es einfach auch wichtig ist, dass die Engagierten selbst ihre Rechte auch verteidigen, dass sie selbst Grenzen aufzeigen, dass sie sagen, das ist mir zu viel, das möchte ich nicht machen, weil genau das dürfen Engagierte. Engagierte müssen überhaupt nichts, ja, sondern sie sind sehr frei in ihren Entscheidungen.
Ja, du hattest gerade auch schon mal die Kosten angesprochen, dass Menschen freiwillig arbeiten, ist natürlich deutlich günstiger, als wenn das jetzt eine bezahlte Arbeitskraft machen würde. Spart der Staat dadurch nicht auch ganz schön viel?
Allerdings, würde ich schon sagen. Ne? Und es gibt Bereiche, in denen das sozusagen total in Ordnung ist. Ja? Also um mal ein schönes Beispiel zu geben. Es gibt schöne Engagementbereiche, wo Freiwillige sterbenskranken Menschen einen letzten Wunsch erfüllen zum Beispiel. Und wenn zum Beispiel jemand sterbenskrank ist und sagt, er möchte gerne noch mal das Meer sehen. Und dann gibt es eine kleine engagierte Initiative, die sagt, hey, wir haben den Bus, wir fahren mit dir jetzt zum Meer. Dann ist das eine wundervolle Form des Engagements, ja? Wo ich sagen würde, das ist überhaupt kein Problem. Dafür gibt es jetzt kein sozusagen Angebot in der öffentlichen staatlichen Daseinsvorsorge, was damit wegkonkurriert wird. Ne? Wenn ich jetzt aber zum Beispiel in der schulischen Ganztagsbetreuung ein Recht darauf habe, dass Kinder schulisch betreut werden, an Schulen durch ausgebildetes Lehrpersonal und das klappt aber nicht und Freiwillige zum Beispiel springen ein, würde ich sagen, das ist Ausbeutung und ist auch Einsparung, die problematisch ist. Oder ein anderes Beispiel sind auch kommunale Infrastrukturen. Also wenn die Bibliothek im ländlichen Raum gestrichen wird, weil es nicht genug Geld gibt, weil das Schwimmbad oder der ÖPNV nur noch durch Freiwillige aufrechterhalten werden kann, ist das schon auch problematisch. Und nicht nur aus Spargründen, das ist vielleicht gar nicht immer das Problem, sondern es hat eher was mit sowas zu tun, was ich soziale Rechte nennen würde. Also die Frage, die wir uns alle stellen müssen als Gesellschaft, ist dann schon, welche sozialen Rechte habe ich als Bürgerin und als Bürger? Zum Beispiel, wenn ich im ländlichen Raum lebe und gerne einfach einen Bus haben möchte, der nicht nur einmal am Tag fährt. Ja? Ist das eigentlich in Ordnung, dass ich dann darauf vertrauen muss, dass vielleicht ein Freiwilliger um die Ecke kommt mit einem privaten PKW? Oder wäre es nicht eigentlich schöner, wenn Menschen tatsächlich ein Recht auf Mobilität im ländlichen Raum hätten? Das sind solche Fragen, die wir uns stellen müssen.
Ja. Genau, du hattest es eben auch schon mal ein bisschen angesprochen. Deswegen zum Abschluss nochmal, was müsste sich deiner Meinung nach ändern, damit das Ehrenamt fairer gestaltet wird? Und gibt es vielleicht auch schon ehrenamtliche Bereiche, die du schon als fair empfindest?
Es gibt ganz viele Bereiche des Ehrenamts, die ich als fair empfinde. Und das sind all die, wo Engagierte tatsächlich ganz frei und handlungsautonom das tun können, was Engagierte am besten tun können. Innerhalb sozusagen ihrer Grenzen auch als Laien sozusagen tätig zu sein, unterstützend zu sein, zusätzlich zu sein vor allem. Und das Gegenbeispiel wäre, dass sie aus bestimmten Gründen, zum Beispiel aus staatlichen Sparzwängen heraus, notwendig sind als Lückenfüller. Und das darf eben nicht passieren. Das heißt, wie ich eben schon mal angedeutet habe, ne, wenn das Engagement eigentlich zu seinem Recht sozusagen kommen soll als ein gesellschaftlicher Seismograf, als eine wesentliche Stütze von Zivilgesellschaft und Demokratie, braucht es eben genau diese Freiheit. Und ich finde auch ganz wichtig, dass das Engagement immer auch eine Verkörperung von Solidarität im Alltag ist. Und da steckt auch sozusagen das kritische oder rebellische Potenzial von Engagement drin. Also Engagierte haben sozusagen auch immer die Möglichkeit zu sagen, hier läuft was falsch in der Gesellschaft und das wollen wir so nicht. Zum Beispiel die Unterstützung für Geflüchtete, wo man zum Beispiel in den letzten Jahren sehr gut sehen kann, wo freiwilliges Engagement sehr gewünscht ist, ja, wenn es um Spenden zum Beispiel geht und so weiter. Aber wenn dann zum Beispiel auch politisch aktive Freiwillige die Situation in geflüchteten Unterkünften problematisieren, sind sie plötzlich nicht mehr so beliebt, ja, seitens staatlicher Akteure. Also muss man da genau hingucken, warum ist eigentlich das Engagement in bestimmten Bereichen beliebter seitens des Staates als in anderen Bereichen. Und ich glaube, ganz zentral ist sozusagen die Kritik am Umbau des Sozialstaates für mich. Ja, also viele sagen, er zieht sich zurück. Da bin ich nicht so sicher, ob das stimmt, ob das richtig ist. Aber wir erleben auf jeden Fall seit einigen Jahrzehnten einen Umbau des Sozialstaates und einen damit verbundenen auch aktiven Rückzug des Staates aus bestimmten Bereichen, die sich nicht so sehr lohnen. Und das finde ich problematisch. Also wenn Engagierte sozusagen zu Lückenbüßern eines sich aktiv zurückziehenden Sozialstaates werden, dann leidet das Engagement darunter und das finde ich problematisch.
Ja, vielen Dank, Tine, und danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Salon 5. Wenn ihr Lust auf mehr spannende Themen habt, dann folgt uns gerne auf TikTok oder Instagram unter Salon5- oder ladet euch die App im App Store runter. Ciao!
Ciao!
Salon 5.